So, ihr Lieben, auch meinerseits einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen von hier vorne. Mit fröhlichem Gesang begrüßt worden, das ist schön. Ja, My Lighthouse, Jesus, der Leuchtturm, der uns scheint und leuchtet, dem wir nachfolgen, dem wir vertrauen. So war das letzte Lied. Ja, nun zur Predigt. Woche 6 unserer 40-Tage-Aktion Kurswechsel. 40 Aufbrüche, gemeinsam neue Wege entdecken. Und wir sind ja jetzt schon einen Weg miteinander gegangen. Wenn ich kurz zurückblicken darf, begonnen haben wir mit der Geschichte von Noah, die Arche, die gestrandet ist. Sozusagen das Bild, dass wir aufbrechen, neues Land sozusagen besiedeln. Um methodistische Aufbrüche angeschaut, ökumenische und interreligiöse Aufbrüche, den Regen gebogen, Ängste überwunden, zumindest versucht, anders denken, eine Art Gemeinschaft entdecken mit der Geschichte des Zöllners Levi. Ja, und heute, nun geht es in Woche 6 um den Ausblick oder, wie es so schön heißt, Utopie entwerfen. Wenn wir mal die nächsten Folien und nochmal eins weiter, genau. Utopie ist so ein schönes Wort. Wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, dass es eigentlich ein Kunstwort ist oder zusammengesetzt, griechisch aus U und Topos. U heißt Nein oder Nicht und Topos Platz. Dann ist Utopie etwas, das keinen Platz hat oder etwas, das es gar nicht gibt oder noch nicht gibt. Die Impulse in der kommenden Woche wollen also einladen, eine Utopie in Bezug auf Gemeinde und Kirche zu entwickeln. Von welcher Art Gemeinde träume ich? Wie soll meine Traumgemeinde sein? Was gehört dazu? Was nicht? Wir könnten jetzt so eine Art Brainstorming machen und jeder darf mal sagen, was denn so zu meiner Traumgemeinde gehört. Und dann könnte man aufzählen. Man könnte vielleicht anfangen am Musikstil oder Lieder, die man singt. Also es müssen auf jeden Fall diese oder jene Lieder sein oder diese Art von Liedern. Die Verkündigung muss so sein, dass ich mich drin wiederfinden kann und bestenfalls mich auch in meiner Meinung und meinem Glauben bestätigt. Die Leute, die kommen, sollten mir sympathisch sein. Und so weiter. Bevor wir zu sehr ins Träumen kommen, schauen wir uns einen Bibeltext an. Ich war überrascht über den Bibeltext, der vorgeschlagen wurde, und habe auch lange gefremdelt. Ich hätte eher erwartet, einen Bibeltext wie Apostelgeschichte 4, 32, wo es dann heißt, die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Das ist doch Traumgemeinde, oder? Super, alles in großer Einheit und Gemeinschaft, von Gütergemeinschaft ist die Rede, von der Gnade Gottes, die in reichem Maße spürbar ist. So muss doch Gemeinde sein, das ist doch Vorbild für unsere Utopie. Und es hat offensichtlich auch eine Zeit lang funktioniert, allerdings auch nur eine Zeit lang. Die Freude, die Begeisterung, die enge Verbundenheit, die Einheit, alles war da, war spürbar, erlebbar, aber währte nicht lange. Schon bald bekam diese wunderbare Gemeinde und dieses Gemeindeideal, diese Fassade bekam Risse. In Apostelgeschichte 5, wer es mal nachlesen will, ist davon die Rede. Hananias und Sapphira, die was spenden wollten und halt ein bisschen was auch zurückgehalten haben und so weiter. Ihr kennt diese Geschichte. Das Modell scheiterte an den Egoismen der Menschen. Der Predigttext, der vorgeschlagen ist, ist stattdessen Lukas 22, das Abendmahl. Interessanterweise war das so vorgeschlagen, Lukas 22, das Abendmahl, keine Verseinteilung. Wer jetzt eine Bibel dabei hat oder hätte, der kann mal schauen, was in Lukas 22 alles so drin steht. Da steht drin am Anfang, dass Judas initiiert, Jesus zu verraten, dass er in den Tempel geht, zu den Hohenpriestern und sagt, er könnte Jesus ausliefern. In Lukas 22 steht, wie Jesus mit den Jüngern das Abendmahl feiert. Und dann bei Lukas speziell schließen sich Tischgespräche an. Also das muss man sich auch immer wieder mal vorstellen, ich finde es echt witzig. Die feiern miteinander das Abendmahl und danach streiten sie drüber, wer denn der Größte ist im Reich Gottes. Finde ich spannend. Ja, so ist man so fröhlich beieinander und hat Gemeinschaft und dann die Frage, wer ist eigentlich der Größte von uns? Und dann geht es noch weiter, Ankündigung, Verleugnung des Petrus, sein großes Versprechen und dann gibt es sogar noch eine Jüngerunterweisung. Gehört das alles noch mit dazu oder nicht? Wo grenzt man ab, wo fängt man an? Ich habe mich entschieden, die Verse 7 bis 23 zu nehmen, die wir jetzt hören. Es kam das Fest der ungesäuerten Brote. Am ersten Tag musste das Passahlamm geschlachtet werden. Jesus schickte Petrus und Johannes los. Er sagte, geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns, damit wir es essen können. Sie antworteten, wo sollen wir es vorbereiten? Da sagte er zu ihnen, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Menschen begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm bis zu dem Haus, in das er hineingeht. Sagt zu dem Eigentümer des Hauses, der Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann. Er wird euch einen großen Raum im ersten Stock zeigen, der mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles vor. Sie gingen los und fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahmahl vor. Als die Stunde für das Passahmahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Jesus sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch, ich werde das Passahmahl so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Da nahm Jesus den Becher, dankte Gott und sagte, nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch. Das sage ich euch, ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken, so lange bis das Reich Gottes kommt. Anschließend nahm er das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt, durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Aber seht euch vor, einer wird mich verraten. Er sitzt hier mit am Tisch. Der Menschensohn muss den Weg gehen, den Gott für ihn bestimmt hat, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen, wer von uns könnte es sein? Das ist also der Predigttext für den heutigen Sonntag als Start in diese Woche, auch in diese Karwoche. Was zeichnet also eine utopische Gemeinde aus? Jetzt können wir natürlich den Text so durchgehen und alles einzeln aufzählen. Zum Beispiel, eine utopische Gemeinde trifft sich in einem Raum, der mit Polstern ausgestattet ist. Da müssten wir jetzt hier ein bisschen umorganisieren. Machen wir es so nicht im Einzelnen, aber ich habe drei Punkte mal ausgewählt, die aus meiner Meinung eine utopische Gemeinde kennzeichnen. Der erste Punkt lautet, in einer utopischen Gemeinde ist Jesus im Mittelpunkt. Zunächst und zuerst, Jesus steht in der Mitte. Er stiftet diese Gemeinschaft, er lädt ein, er feiert das Abendmahl mit den Jüngern, nicht die Jünger mit ihm. Wir als Gemeinde sind also nicht beieinander, weil uns gemeinsame Interessen verbinden, weil wir alle so begeistert Briefmarken sammeln oder was auch immer, sondern wir sind hier beisammen, weil uns Jesus verbindet, weil Jesus uns einlädt. Wir sind Gemeinde, weil Jesus der Mittelpunkt ist, weil er es ist, der uns einlädt. Wir sammeln uns um Jesus. Er feiert mit uns. Zugegebenermaßen, Jesus ist ja nicht mehr so konkret leiblich unter uns, aber seine Worte, seine Taten sind vor uns, vor unseren Augen. Der Heilige Geist verbindet uns miteinander, die Liebe Jesu ist gegenwärtig. Die Gemeinde ist also ein Ort, in dem Jesus Christus gegenwärtig ist. Er ist der Mittelpunkt, um den die Gemeinde kreist, Christus zentriert. Ich vermute, ihr habt gedacht, das ist jetzt nichts Neues. Machen wir doch sowieso. Haben wir doch, ist doch klar, ist doch selbstverständlich. Ja, manchmal muss man das Selbstverständliche doch nochmal sagen. Sich immer wieder überlegen und ausrichten auf Jesus. Sind wir noch ausgerichtet auf Jesus Christus? Lassen wir uns von ihm prägen, verändern. Fragen wir uns immer wieder aufs Neue, ist Jesus tatsächlich der Mittelpunkt? Der zweite Punkt, in einer utopischen Gemeinde wird das Abendmahl gefeiert. Jetzt denkt er bestimmt dasselbe, auch nichts Neues. Und doch auch immer wieder wichtig, sich das bewusst zu machen. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, heute ja nicht, letzten Sonntag und jetzt am Freitag feiern wir wieder, am Ostersonntag, dann passiert da ja auch etwas. Das ist ja nicht nur eine Zeremonie, die man so miteinander feiert, weil es halt so Tradition ist. Beim Abendmahl geschieht etwas. Innige Gemeinschaft mit Gott, mit den Menschen. Das Abendmahl baut Brücken, überwindet Gräben. Dazu habe ich zufällig neulich eine Geschichte gefunden, die, wie ich finde, das schön verdeutlicht. Sie ist politisch korrekt, auch wenn von Schwarzen und Weißen die Rede ist. Ich habe es gegoogelt, ob man das so... Also man ist ja manchmal echt verunsichert, was darf man denn noch politisch korrekt sagen und was nicht. Aber es ist in Ordnung so. In Südafrika besucht ein Seelsorger einen schwarzen Gefangenen, der um einen Besuch und das Abendmahl gebeten hat. Das Gespräch und die kleine Feier werden von einem weißen Aufseher bewacht. Zu dritt sind sie in dem Raum eingeschlossen. Als er mit dem Abendmahl beginnt, sagt der Pfarrer zu dem Gefängniswärter: Wir Christen feiern das Abendmahl auch im Gefängnis als offene Gemeinde und als Zeichen der Freiheit, die für alle bereit ist. Und er bittet den Aufseher, am Abendmahl teilzunehmen. Zögernd kommt der Wärter dazu. Der Pfarrer bricht das Brot für alle drei und gibt den Kelch dem Gefangenen, dann dem Aufseher, und alle trinken aus dem einen Kelch. Zur Segensbitte reichen sich die Männer die Hände und wünschen sich den Frieden Gottes. Über alle Unterschiede und Gegensätze hinweg leben alle von einem Brot der Vergebung und trinken alle aus einem Kelch der Versöhnung. Schwarze Menschen, weiße Menschen, Gefangene und Wärter können sich unter der Liebe Gottes die Hände reichen. Die Gemeinde, die utopische Gemeinde, ist der Ort, an dem zur Versöhnung und Vergebung eingeladen wird, wo Menschen sich die Hände reichen, einander gut tun, wo Brücken gebaut werden, auch in die Gesellschaft hinein. Der dritte Punkt, den ich nennen möchte: Eine utopische Gemeinde ist eine inklusive Gemeinschaft. Vielleicht geht es euch auch so, mich fasziniert immer wieder aufs Neue, dass Judas auch beim Abendmahl dabei war. Dass er Teil dieser Gemeinschaft war, obwohl er bereits schon beschlossen hatte und es auch schon in die Wege geleitet hat, Jesus auszuliefern. Jesus wusste drum und er hat ihn nicht ausgeschlossen. Ich finde, das passt im Prinzip zu dem, was uns sonst in der Bibel gezeigt wird. Ich zähle mal ein paar Beispiele auf. Kain erschlug seinen Bruder Abel und Gott nahm ihn in Schutz. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten und lag betrunken in seinem Zelt. Abraham log und Gott segnete ihn. Sarah lachte über die Verheißung Gottes und Gott erhörte ihr Gebet. Jakob war ein listiger Betrüger und Gott versprach ihm Bewahrung auf allen seinen Wegen. Mose war ein Mörder und Gott machte ihn zum Führer seines Volkes. Simson war ein Geweihter Gottes, er schlug aus Wut 30 Männer, gab seine Frau einem anderen und nahm sich eine Geliebte. Rahab war eine Prostituierte und Gott bewahrte sie und ihre Familie. David war ein Ehebrecher, Mörder und Lügner und Gott vergab ihm. Salomo war ein Kind aus dem Ehebruch und Gott ließ ihn, sein Haus, den Tempel bauen. Elia war lebensmüde und Gott stärkte ihn. Jeremia verfluchte den Tag seiner Geburt und Gott gebrauchte ihn. Jona lief davon und Gott ließ ihn in Ninive sein Bote sein. Zachäus war ein kleiner Mann und großer Gauner und Jesus kehrte in seinem Haus ein. Judas verriet seinen Herrn und Jesus gab ihm das Abendmahl. Paulus verfolgte die Christen und Jesus ließ ihn das Evangelium nach Europa bringen. Sie alle, wir alle, sind Sünder, wie sie im Buche stehen, und zugleich von Gott geliebt, wie es im Buche steht, in der Bibel. In einer utopischen Gemeinde haben Glaubende und Suchende ihren Platz. Zweifler, Haderer, Fröhliche und Traurige, Mutige und Angsthasen, Forsche und Bedächtige, Visionärinnen und Bedenkenträger, Junge und Alte und so weiter. Utopische Gemeinde, eine Gemeinde, in der alle ihren Platz haben, inklusiv dabei sind. Kein exklusiver Club, der ausschließt, sondern der einlädt, wo alle ihren Platz haben. Zusammenfassend kann man sagen, eine utopische Gemeinde ist eine Gemeinde, in der Jesus der Mittelpunkt ist. Das gemeinsame Feiern des Abendmahls etwas von der Liebe Gottes spürbar werden lässt, Vergebung und Versöhnung möglich macht und eine inklusive Gemeinschaft sichtbar wird. Das alles sind, ausgehend von diesem Bibeltext, Elemente einer utopischen Gemeinde. So, und das Schöne daran ist, so utopisch ist es gar nicht, sondern das können wir leben und das leben wir auch schon und dürfen immer wieder auch das weiterleben. Das ist machbar. Alles andere, was wir vielleicht eingangs so gedacht haben, was zu meiner Traumgemeinde gehört, die Frage des Musikstils und so weiter, das ist eigentlich zweitrangig. Kann man drüber diskutieren und reden und das unterbringen. Aber diese drei Dinge, die sind essentiell notwendig. So bauen wir weiter an unserer utopischen Gemeinde und sorgen dafür, dass es eine Gemeinde ist, die es gibt und nicht in dem Sinne utopisch ist, dass sie keinen Platz hat. Amen.